Was der Herr dabei ist zu tun, ist das Folgende. Er ruft seine Leute in den Stand einer heiligen Priesterschaft. Und er schafft sich Orte, wo diese Leute in allererster Linie zusammenkommen, um seinetwillen, wo sie ihm dienen, wo sie ihn anbeten. Was tun sie mit solcher Hingabe, mit solcher Treue, mit solcher Beständigkeit, dass dieser Ort unwiderstehlich wird für Gott und es wird ein Ort, wo er sich niederlässt. Und seine Gegenwart wird dort so stark sich offenbaren, dass er wie ein Magnet einfach Leute herbeiziehen wird, kaputte, missbrauchte, misshandelte, geschlagene, die durch die schlimmsten Dinge, die diese Welt und der Teufel zu bieten hat, hindurchgegangen sind. Und sie kommen, gezogen vom Geist Gottes, an solche Orte. Und sie werden dort berührt von der heilenden Kraft der Liebe Gottes und augenblicklich verwandelt und freigesetzt. Und werden selber Teil dieser Priesterschaft. Und dieser Ort wächst an Qualität, an Tiefe und an Zahlen. Und das ist, was Gott tun wird, überall im Land. Ich habe Tage erlebt mit Leitern in Russland, wo wir 7 Tage zusammen waren. Und die Gegenwart Gottes war so stark. Es gab Phasen, wo wir nichts tun konnten. Gott war da. Wir saßen oder lagen dort und weinten einfach. Gott war da. Gott war da. Niemand brauchte zu predigen. Man war nicht immer mehr Musik möglich. Wir waren da in der Gegenwart Gottes. Das war wie auf dem Himmel, im Himmel zu sein. Und Gott wird nicht nur zu Besuch kommen, er wird sich lagern. Und alle die, die Hunger haben, werden wissen, wo er zu finden ist. Wie Jesus sagt, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Die Geier haben einen Instinkt für das Aas. Und die, die bedürftig sind und die die Berührung von Gott brauchen, die sich sehnen nach Gott mehr als alles andere, sie werden geleitet werden vom Heiligen Geist und da werden Orte sein, überall im Land verstreut, im ganzen Land. Und die Gegenwart Gottes wird dort in machtvoller Weise wohnen. Gestern habe ich angefangen, einfach diese Wahrheit so in den Raum zu stellen, dass das größte und erste Gebot wiederhergestellt wird. Das ist Matthäus 22, 37. Gott zu lieben mit aller Kraft. Das wird wiederhergestellt. Und wir werden in diese Liebe der Braut hineinkommen. Und der Heilige Geist ruft uns einfach zu einem bestimmten Lebensstil. Er ruft uns zurück zu bestimmten Werken, die die Bibel die ersten Werke nennt. Und gestern Abend habe ich das erste aus der Gruppe der ersten Werke vorgestellt. Und es ist, Gott zu suchen, zu lernen, Gott zu suchen. Das war nicht die ganze Botschaft von gestern Abend, einfach nur für die, die jetzt neu sind, dass sie irgendwie den Anschluss finden. Und alles ging nur darum, zu erklären, wie wichtig und wie notwendig und wie sinnvoll und wie segensreich es ist, Gott zu suchen. Wirklich ihn zu suchen. Eine Kunst, die fast verloren gegangen ist, aber die wir durchaus finden bei Menschen in vergangenen Jahrhunderten und auch in der Bibel. Und heute Abend möchte ich ganz, ganz praktisch Anleitung geben oder Hilfestellung geben, einfach zu einem solchen Lebensstil, wo wir Gott suchen. Und ich will eigentlich zwei Punkte nur beleuchten in diesem Ganzen. Also heute Abend wird es kurz, mindestens was die Anzahl der Punkte angeht. Es sind nur 2 Punkte. Und ich will erklären, warum nach meinem Dafürhalten, warum es so viele Leute gibt, die sich Nachfolger des Herrn nennen und sie haben doch kein systematisches, regelmäßiges Gebetsleben. Und das hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass viele nicht die Notwendigkeit einsehen oder das für nicht richtig halten oder für nicht geistlich halten, ihre Zeit in den Griff zu bekommen, ihre Zeit zu ordnen, Prioritäten zu setzen und Raum zu machen, dafür Gott zu suchen. sondern man sagt, ja, das muss irgendwie der Heilige Geist machen. Und dann stellen wir fest, die Jahre gehen ins Land und wir haben immer noch kein systematisches, regelmäßiges Gebetsleben. Und der zweite Grund ist, wenn wir dann gerufen werden und wir fangen an, das zu tun, einfach die Gegenwart Gottes zu suchen und wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir ihm unsere Nöte sagen, dass wir ihn bitten, wie der Chef, der so die Angestellten dirigiert, in jenem Bereich, in diese Problemzone und diese Dinge irgendwie zu erledigen. Es geht gar nicht um das, sondern es geht um ihn und wir sollen ihn suchen und Gemeinschaft haben mit ihm um seinen Willen, dann stoßen wir vor ein sehr grundsätzliches Problem. Wir wissen gar nicht, was wir mit ihm anfangen sollen. Wir wissen gar nicht, was wir mit ihm machen sollen. Nun sind wir da und glauben, dass er auch da ist. Und wir stellen fest, wir sind sprachlos. Wir wissen gar nicht, wie gehen wir mit diesem unsichtbaren und in aller Regel zunächst einmal auch unfühlbaren Gott. Wie gehen wir mit ihm eigentlich um? Und diese beiden Dinge möchte ich heute Abend darstellen, zeigen vom Wort Gottes und praktische Anleitungen geben. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen, und das ist diese Notwendigkeit zu einem Lebensstil in Disziplin, wo wir unsere Zeit in den Griff nehmen. So, jetzt habe ich meine Brille auf und jetzt sehe ich, das waren alles die falschen Konzepte, wie gut eine Brille ist. Okay. Wenn wir Bibelstellen uns anschauen über diese ganze Sache, Gott zu suchen, und gestern haben wir auch eine davon gesehen, 1. Chronik 16, 11, dann sehen wir dort, hauptsächlich auch in der Beschreibung des Gebetslebens von David, wir sehen solche Betonungen wie jeden Tag, täglich, regelmäßig, jeden Morgen, alle Zeit, stets. All diese verschiedenen Ausdrücke haben eine Message. Es geht darum, Disziplin zu lernen. Es geht darum, den Heiligen Geist kennenzulernen und ihn zu begehren als den, der uns etwas gibt, was wir aus uns heraus nicht haben. Eine Beständigkeit, eine Systematik, gegen natürliche Unlustgefühle etwas auf regelmäßige Art und Weise zu tun. Und vielen, die sich Christen nennen, Nachfolger des Herrn nennen, haben niemals mutig dieser Frage ins Auge gesehen und haben niemals auf diese Frage, willst du lernen, auf einer regelmäßigen, systematischen Art und Weise dein Fleisch zu überwinden, jeden Tag. Sie haben niemals mutig dieser Frage ins Angesicht geschaut und sie haben niemals gesagt, ja, so wahr mir Gott helfe. Sondern sie versuchen herumzueiern und sich herumzuschlängeln und da kommen dann die merkwürdigsten Ideen dabei raus, und gestern habe ich schon eins davon erwähnt. Ein Argument ist, wir wollen ja nicht gesetzlich werden. Deine Ängste, gesetzlich zu werden in Ehren. Wenn Gott sagt, sucht mein Angesicht beständig, dann muss das möglich sein, ohne gesetzlich zu werden. Und ihm ist wichtiger, dass ich sage, ja, ich will lernen, beständig sein Angesicht zu suchen, als zu viel Angst zu entwickeln und darauf Rücksicht zu nehmen, ich könnte gesetzlich werden. Gott scheint nicht so viele Probleme damit zu haben, wie wir das haben. Er sagt, mir ist egal, wie du das machst und aus welchen Motiven und Ängsten, fang einfach an, das zu tun. Unterwegs werden wir die Motive schon korrigieren. Fang es an zu tun. Lege dich fest. Und das siehst du am Vorbild von David. Und da ist diese ganze Geschichte von Gelübde, was auch völlig aus der Mode gekommen ist, was heute nicht mehr eine Rolle spielt. In früheren Dingen, in früheren Zeiten hat das in verschiedenen Lebensbereichen einen sehr starken Bezug zum Alltagsleben gehabt. Ja, auch das Eheleben wurde begonnen mit einem Gelübde vor dem Partner und vor der versammelten Gemeinde. Und das war todernst gemeint. Bis der Tod uns scheidet. Es gibt keine Ausnahme. Dazu lege ich mich fest. Und wer nicht den Sinn von Festlegung und von Disziplin versteht, der sitzt da und bedauert den Bräutigam. Was sagt der arme Mensch? Der hat sich jetzt sein Leben lang festgelegt. Das ist ja schrecklich. Aber wenn du den Bräutigam fragst, sagt er, das ist mein höchstes Glück. Und das gibt der Braut Schutz. Das gibt uns eine Basis, dass wir einander vertrauen können. Sie kann wissen, auch wenn es mir morgen nicht so gut geht, er wird zu mir stehen. Und es gibt andere Bundesbeziehungen, das, was auch heute völlig aus der Mode gekommen ist, wo es diese Verpflichtung gibt. Ich werde immer zu dir stehen, was immer passiert. Und deine Feinde sind meine Feinde. Und Gott ruft uns zu solch einer Art von Beziehung. Und in den Psalmen siehst du das. Wir machen Gelübde. Wir legen Gelübde ab. David hat Gelübde abgelegt. Er wird jeden Tag Gott loben. Das sind für uns nette, wenig griffige oder greifbare religiöse Gedichte. Bis zu dem Tag, wo es uns dämmert, vielleicht sollten wir auch ein solches Gelübde ablegen. Und danach fangen wir an zu begreifen, was wir versprochen haben. Wir haben versprochen, keine Bedrückung, keine Entmutigung, keine Resignation, kein Selbstmitleid, keine schlechten Stimmungen werden wir jemals erlauben, uns zu trennen von unserem Dienst vor Gott. Wir werden nicht mehr beherrscht sein von Gefühlen, sondern wir ergreifen eine Position des Herrschens. Erst wenn wir uns festlegen zu so etwas, begreifen wir, was das kostet. Und Gott wird uns in Dinge hineinführen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir alles möchten, aber nicht Gott loben. Wo wir das Gefühl haben, wir möchten jetzt Bomben werfen oder jemanden erwürgen. Oder irgendetwas tun, aber nicht Gott preisen. Ich weiß, wie Gott mir Offenbarung gegeben hat. Ich war ganz jünger Christ, kam aus ganz finsteren Umständen und war völlig kaputt. Und eines der ersten Dinge, was Jesus mir sagte, ist, du brauchst eine Therapie. Und seit dieser Zeit, seit November 74, bin ich in Therapie. Du sagst, hey, das sieht mir sehr nach einem chronischen Therapiefall aus. Genauso ist es. Genauso ist es. Aber der Herr arbeitet heute an anderen Dingen an mir als vor 28 Jahren. Aber ich bin immer noch in Therapie, ich bin noch nicht entlassen. Da sind noch Dinge zu tun. Und eines der ersten Therapiemaßnahmen war, als ich das Wort studierte und der Herr gab mir die Offenbarung, über welche Kraft freigesetzt wird, Kraft, ein Leben, das zerstört ist, wiederherzustellen durch ein Leben im Lobpreis. Und Gott zeigte mir diese Sache mit David. Und er legte ein Gelübde ab. Ich will alle Zeit dich loben. Jeden Tag. Alle Zeit soll dein Lob auf meinen Lippen sein. Und Gott hat verborgen, was das kostet. Er hat mir nur gezeigt, das ist wichtig. Und ich habe mich festgelegt und habe gesagt, ich will das tun. Und kurze Zeit später brach eine kleine Mini-Verfolgung gegen mich los. Und Menschen ohne Grund, ich war völlig unschuldig. Das Einzige, was ich getan habe, ist ein paar Baptistenjugendliche zum Herrn geführt habe und sie in die Geistestaufe gebracht habe. Und ich habe vergessen, ihnen zu sagen, behaltet das Liebe für euch. Sie gingen freudestrahlend nach Hause. Mami, Papi, hör mal, ich kann jetzt in neuen Zungen sprechen. Und dann brach die Verfolgung los. Und schreckliche Dinge sind passiert. Und ich war völlig unschuldig, ich war das Opfer. Und ich weiß, wie ich zu einer Schwester kam und ich war fix und fertig, weil sie solche Lügen über mich erzählt haben, solche primitiven Lügen, solche Verleumdung, solche bösen Dinge. Und ich dachte, wie kann das sein? Diese Menschen, sie nennen sich meine Brüder, meine Schwester, sind Nachfolger des Herrn und sie lügen, dass sich die Balken biegen. Haben sogar eine Elterninitiative gestartet, um ihre Jugend zu retten vor mir. Ich war der Jugendverführer. Und ich war so betroffen, ich war so frustriert, ich war so entmutigt, ich war so voller Selbstmitleid. Und ich ging zu dieser Schwester und ich sagte, du weißt, was sie getan haben. Und das haben sie gesagt und so haben sie und da musste ich stehen vor dem Tribunal und da und dies und das und alles. Was soll ich nur machen? Und das war mein Fehler, eine solche Frage zu stellen. Und sie sagte, weißt du was, kannst du dich an dein glorreiches Teaching erinnern, was du uns gegeben hast? Niemals soll irgendeine Bedrückung und Entmutigung und etwas Negatives uns abhalten, Gott zu preisen. Ich sage, was willst du damit sagen? Und sie sagt, du fragst, was du tun sollst. Jetzt gehen wir auf unsere Knie und jetzt preisen wir Gott. Und ich sagte, nein, das kann ich jetzt nicht. Mir ist nach allem zumute. Ich möchte da gehen und eine Bombe werfen in den Garten von dem Ältesten. Oder wenigstens ein bisschen Telefonterror oder irgendwie mich rächen. Ich bin das Opfer, die sind die Bösen, ich bin der Gute. Und du sagst, jetzt soll ich Gott preisen. Mir ist nach allem zumute, in mir kocht es und brodelt es. Und sie sagt, erinnere dich, was du gelehrt hast. Du hast dich festgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen lernen, Gott in allen Situationen zu preisen. Denk an David. Er wurde verfolgt, er wurde verleumdet. Und er hat sich festgelegt, Gott, alles sei, soll dein Lob in meinem Mund sein. Diese Schwester sagt, das ist die Zeit. Lass uns das tun. Jetzt werden wir Gott preisen. Ich dachte, niemals werde ich jetzt Gott preisen. Niemals. Aber sie war clever. Die hat nicht lange mit mir argumentiert. Sie ging auf ihre Knie und sie fing an, Gott anzubeten. Und ich stand daneben und stand so da. Es kommt nicht über meine Lippen. Und dann dämmert es mir. Und ich merkte, dass ich gefangen bin durch mein Gelübde, dass ich mich festgelegt habe, dass ich gesagt habe, Gott, niemals werde ich aufhören, dich zu preisen, was immer passiert. Aber ich wusste ja nicht, dass sowas passiert. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt einfach, ich lasse die hier preisen und ich gehe jetzt einfach. Wenn die mich nicht trösten mag, ich finde jemand anders, aber die lasse ich jetzt einfach hier und gehe. Und ich wusste, wenn ich jetzt gehe, das ist Flucht. Und ich dachte, wenn ich jetzt kneife, welche Berechtigung habe ich noch, mich vor meine Gruppe zu stellen am nächsten Sonntag und ihnen glorreich und siegreich wieder die Botschaft zu verkündigen? Wir können alle Zeit siegen, indem wir alle Zeit wegschauen von uns selbst und indem wir den Herrn erheben und sein Lob in unserem Mund ist. Wie kann ich diese Botschaft wieder verkündigen? Diese Schwester wird auch da sitzen. Und es wird mir wie ein Kloß im Hals stecken. Und ich kann sowas nicht mehr predigen. Ich dachte, was kann ich überhaupt noch predigen, wenn ich nicht tue, wozu ich mich festgelegt habe und was ich erkannt habe. Und ich habe gemerkt, ich habe alle Freiheit zu gehen. Aber damit trete ich heraus aus meinem Dienst. Das war schrecklich. Das heißt, der Notausgang war verschlossen. Und mir dämmerte, hier bleibt nur noch eins zu tun. Geh auf deine Knie und fang an, Gott zu preisen. Das war eine schreckliche Erkenntnis. Ich war gefangen, aber ich ging auf meine Knie und ich fing an, mit brüchiger, widerwilliger, unwilliger, uninspirierter Stimme, ich fing an zu sagen, Gott, du bist gut. Ich verstehe nichts, aber du bist gut und ich will dich preisen. Und ich sage dir, ich habe nicht das große Halleluja gesungen. Das war nur das Kleine. Und die Schwester sagt, ja, das ist gut, mach weiter, weiter, das ist gut, du kommst durch. Ich denke, was will die, soll die mich in Ruhe lassen? Später habe ich zurückgeschaut und Gott hat mir gezeigt, das war ein Test. Das Hässliche an Tests bei Gott ist, wenn du drin bist, du weißt es gar nicht. Und es ist so leicht möglich, sich den Gefühlen zu überlassen und irgendwas zu tun, aber nicht das Richtige zu tun. Und Gott hat mir gezeigt, da wurden Weichen gestellt für mein Leben zu überwinden. Eine Weile später, ein paar Wochen später, gab es eine ähnliche Situation. Manchmal übt Gott so etwas mit uns, mit einem sichtbaren Menschen. Und dann sagt er, erinnere dich, wenn du alleine bist das nächste Mal, und das ist noch schwieriger, dann wegzulaufen, dir was vorzumachen, dir was in die Tasche zu lügen, ist noch einfacher. Niemand ist da, der überprüft, was du jetzt tust. Niemand wird das mitkriegen, wie du gekniffen hast. Und da war wieder, noch diese Verfolgung ging weiter und es kamen noch schreckliche Dinge. Und ich war auf meiner Matratze völlig besiegt, völlig entmutigt, völlig frustriert. In den damaligen Zeiten hatte ich noch so gewisse Anwandlung von meinem früheren Lebensstil, also wohnte ich auf der Matratze. Okay, heute bin ich schon 20 Zentimeter über dem Boden, also ich komme vorwärts. Und es war wieder alles schrecklich.
Und ich erzählte dem Herrn, was sie alles Furchtbares mit mir gemacht haben. Es gibt eine Berechtigung, es gibt einen Platz, wo wir unser Herz ausschütten dürfen. Das ist okay, aber wir werden niemals da stehen bleiben. Sondern danach muss etwas anderes kommen. So, und ich viele stellte die falsche Frage. Ich sagte, Herr, so und so, es ist alles so schrecklich. Was soll ich nur machen? Und der Herr sprach zu mir ganz deutlich und sagt, sing mir ein Lied. Ich dachte, wie bitte? Mir ist ja nach Hundeelend, nach allem zumute und ich soll dir ein Lied singen. Und ich war so bockig. Ich sagte, mir fällt keins ein. Und der Herr sagt, wie ist es mit, die Güte des Herrn hat kein Ende. Und dann sang ich. Und ich fühlte mich wie dieser Münchner im Himmel da. Weißt du, kennst du diesen Cartoon? Ja? Er ist verdonnert zum Lobpreis. Ihm ist nach allem zumute. Er sitzt auf seiner Wolke. Luja! Luja, Saki! Zupfte auf seiner Harfe, völlig unmotiviert. Und ich quälte mir dieses Lied darunter. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und solche Stimmungen von Widerwillen und Trotz waren da drin. Es war furchtbar. Und es war so wie, da hast du dein Lied. Jetzt lass mich in Ruhe. Und Gott sprach in meinem Herzen. Es gibt Zeiten, wo Gott uns sehr nahe ist. Und er sprach zu meinem Herzen, sagt, das war schön, sing doch mal. Und ich habe die Therapie verstanden. Ich habe verstanden, durch Lobpreis überwinde ich meine eigene Wut, meine eigene Rebellion, mein eigenes Aufbegehren, mein eigenes, ich habe aber mein Recht und so kann man nicht mit mir umgehen und das, dies, das und jenes und ich rufe jetzt Amnesty an oder solche Dinge. Die Rebellion in unserem Herzen wird überwunden durch Dankbarkeit, durch Lobpreis in den Momenten, wo du das laue Wasser des Selbstmitleids in deine Badewanne einlassen willst, wo du dich baden willst in, alle kümmern sich nur um mich, die Welt ist schlecht, nur ich kümmere mich um mich. Und du möchtest dich bedauern und Gott sagt, komm, preis mich, lobe mich. Du lernst von dir wegzuschauen, du lernst dich nicht Stimmungen und Gefühlen zu überwinden, zu überlassen. Ein bisschen später kam ich zurück vom Dienst. Wir waren in Rumänien. Und es war ein starker Dienst und Gott war mächtig mit uns. Und wir fuhren zurück und dann fuhren wir durch Ungarn. Ich musste mit einer Schwester fahren, weil die am nächsten Tag wieder arbeiten musste. Und sie musste früher zurück, das Team würde dann später kommen. Und wir fuhren auf der Straße in Ungarn, da auf der Höhe des Flughafens. Und sie passte nicht auf und wir fuhren, oder sie fuhr, nicht wir, sie fuhr, ich war Beifahrer, sie fuhr in ein Auto vor uns. Und mein schöner Passat war kaputt, richtig kaputt, da ging nichts mehr, das ganze Kühlwasser kam raus, da war nichts mehr. Und alles, was diese Schwester sagt, ach, hier ist gerade die Auffahrt zum Flughafen. Ich glaube, ich gehe jetzt da hoch und nehme mir ein Flugzeug und fliege nach Hause. Ich muss ja morgen arbeiten. Und ehe ich mich versah, saß ich da alleine in meinem kaputten Auto in einem Land, dessen Sprache ich nicht spreche. Mir war zum Heulen zumute. Was soll ich machen? Und weißt du, was Ungarisch ist? Du verstehst nicht ein Wort. Schwedisch, da kannst du noch dir ein bisschen was denken oder Dänisch oder Norwegisch oder irgend sowas. Ja? Aber Ungarisch, da kannst du gleich vom Mars kommen. Du verstehst überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Und ich saß da mit diesem kaputten Auto da an der Straße und ich wollte heulen vor Wut. Denke, Mensch, ich komme von diesem Ding, ich habe mich hier kaputt geschuftet für Gott und gearbeitet in diesem fremden Land und das ist jetzt die Belohnung. Da war so eine Wut in mir, so eine Rebellion. Und wieder kam ganz still die Stimme Gottes, jetzt preise mich. Du, da bin ich gestorben. Das sind Situationen, zu denen kann ich heute zurückschauen. Es war schrecklich. Aber ich glaube heute, die Engel im Himmel haben geschaut, haben, tu es und du wirst Wunder sehen, tu es, gib jetzt nicht auf. Und das waren die Meilensteine von Durchbrüche. Manchmal, du hast ruhige Phasen, kriegst das Wort gelehrt Und dann eines Tages, ohne dass es angekündigt wird, das ist der Tag des Testes. Und an einem Tag entscheidet sich, ob du im Geist befördert wirst, ob du in neue Dimensionen von der Nähe Gottes, in neue Dimensionen der Vollmacht kommst. Des Rechtes, im Namen des Herrn Dinge zu entscheiden, zu gebieten und etwas zu bewirken für Gott. Und das ist eine Lektion, die wir alle lernen müssen, wenn wir Nachfolger des Herrn sein wollen. Nicht bestimmt zu sein von Gefühlen. Und zu bejahen diese Tatsache. Der Herr erwartet von uns einen Lebensstil des täglichen Lobpreises, der täglichen Dankbarkeit, des täglichen Opfers. Er erwartet von uns, dass wir etwas auf eine regelmäßige Art und Weise gegen unser Lustgefühl tun. Und viele Nachfolger des Herrn haben niemals bejaht, Gott hat ein Recht, das von mir zu erwarten, das macht Sinn, ich werde am Ende der Gesegnete sein. Ich sage Ja dazu, dass mir zugemutet wird, gegen mein Lustgefühl etwas zu tun. Wir haben kein Problem damit, dass das Leben in dieser Gesellschaft das von uns verlangt. Wir alle akzeptieren das als normal. Dein Chef erwartet, völlig gleichgültig, wie du dich am Montag fühlst und was du am Wochenende gemacht hast. Er erwartet, dass du am Montagmorgen dort auf deiner Arbeit erscheinst. Und es ist ihm völlig egal, wie du dich fühlst. Das interessiert ihn nicht die Bohne. Das ist eine Abmachung. Er sagt, du kommst nicht nur montags, sondern überhaupt die ganze Woche. Du kommst den ganzen Monat und am Ende, wenn du es gemacht hast, kriegst du Geld. Und wenn du das nicht möchtest, kannst du auch zu Hause bleiben. Ich habe viele andere, die auf deine Stelle warten. Da gibt es eine Abmachung, da gibt es einen klaren Deal. Und wir alle, die wir eine solche Arbeit haben, wir haben das alle akzeptiert. Und wir finden das normal. Und wir machen da nicht eine große Geschichte draus. Wir sollen am Montagmorgen aufstehen. Und niemand fragt uns, wie wir uns fühlen. Wenn das die Gesellschaft verlangen kann, dann darf auch Gott verlangen, komm zu mir, such mein Angesicht beständig, komm vor mein Angesicht, bete mich an, lobe mich jeden Tag, egal wie du dich fühlst, solange du lebendig bist, lobe mich. Gott hat ein Recht darauf. Viele Leute haben irgendwo die Idee herbekommen, ich weiß nicht woher, aber mit Sicherheit nicht aus der Bibel, dass im Neuen Testament die Zeit von Opfer vorbei ist. Das ist ein schrecklicher, tragischer Irrtum. Da sind Opfer im Neuen Testament. Und Gott ruft uns zu Opfern. Und er entschuldigt sich nicht dafür. Er sagt, wenn wir das tun, er wird uns mächtig segnen. Aber trotzdem bleibt erstmal diese hässliche Tatsache, wir sollen Opfer bringen. Das ist eine ganze Reihe von Opfern im Neuen Testament. Das allererste Opfer, das wir bringen sollen, ist unser Leib. Viele haben noch nicht einmal das verstanden. Wenn das wirklich von uns begriffen wird. Römer 12, 1. Ich gebe meinen Leib als ein lebendiges Opfer. Das heißt, mein Körper gehört jetzt ihm. Und viele, viele Fragen, die so da sind, würden sich schlagartig klären, wenn wir in dieser Wahrheit wirklich leben würden. Und wir würden die Verfügung über unseren Leib wirklich ihm geben. Ich meine, nehmen wir ganz handgreifliche, praktische Dinge, die in vielen Gemeinden ein Thema oder eine Reizangelegenheit sind. Und das ist Rauchen. Wenn jemand seinen Leib Jesus gegeben hat, er müsste ihn um Erlaubnis fragen, darf ich jetzt in deinen Körper, der gehört ja jetzt dir, nicht mehr mir, darf ich da Teer ablagern in der Lunge? Was meinst du, was Jesus sagen würde? Ja, mach doch, was du willst mit dem Körper. Nicht einmal dein Hausarzt würde das sagen. Geschweige denn Jesus, der diesen Körper gemacht hat. Und er sagt, dieser Körper soll fit sein, der soll gesund sein. Den brauchen wir noch. Den lassen wir noch laufen, meilenweit. Der wird noch was tun, der trägt dich an Orte des Dienstes. Jesus würde das nie erlauben. Aber weil wir den Körper gar nicht ihm gegeben haben, deswegen müssen wir ihn auch nicht fragen, wir bestimmen selbst. Und wir sind die Betrogenen, wir sind die, die darunter dann leiden. Und es gibt manche andere Dinge, die wir tun mit dem Leib, die Jesus uns nie erlauben würde. Und wenn der Leib ihm gehören würde und wir würden hineinschauen, was sind die Regeln und wie soll das funktionieren, ob das Selbstbefriedigung ist oder was wir mit unseren Augen tun oder verschiedene andere Dinge. All diese Dinge würden sich alle klären, wenn wirklich er der Herr ist und unser Leib ihm gehört. Das sind Opfer, die wir bringen sollen. Hebräer 13. Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Stets, das bedeutet ohne Unterbrechung, alle Zeit, immer wieder. Ihm ein Opfer des Lobes bringen. Und Gott ist ganz fair und er sagt, es ist ein Opfer, das heißt, das wird dich etwas kosten. Es ist nicht immer einfach. Und wir lernen den Widerstand unseres Fleisches kennen, wenn wir uns festlegen, wir werden Menschen des Lobpreises und der Anbetung. Wir lernen den Widerstand kennen. Und dann verstehen wir, was Paulus sagt, das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Es mag nicht sich freuen, wenn widrige Umstände sind. Es mag nicht Gott die Ehre geben. Es will alles, aber nicht Gott loben. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Aber da ist die Kraft des Geistes und wir lernen, diese Wünsche und Bedürfnisse des Fleisches zu ignorieren. Wir lernen, Nein zu sagen. Dafür ist uns der Heilige Geist gegeben. Und je eher wir das begreifen, je eher wir das bejahen, je eher wir uns auf die Seite der Wahrheit stellen gegen unsere Gefühle und je systematischer wir das praktizieren jeden Tag, umso einfacher wird es. Sich selbst zu verleugnen, die Werke des Fleisches in den Tod zu geben, diese Wünsche und Begierden umzubringen, wie Paulus das sagt, tötet diese Dinge, Unzucht, Unreinheit. All diese Dinge, tötet das. Je konsequenter wir das praktizieren, umso einfacher wird es. Es wird eine ganz schwierige Angelegenheit, wenn wir alle Vierteljahr mal uns besinnen, dass wir ja eigentlich Menschen des Wortes und der Wahrheit sein wollen und sein sollen. Und dann machen wir ein paar geistliche Klimmzüge, vielleicht irgendwie nach einem besonderen Input von Konferenz oder besondere Situation, wo Gott uns angesprochen hat. Und nach 5 Tagen ist schon alles wieder vergessen und wir sind wieder in dem alten Sumpf drin. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Aber zu sagen, hey, durchzustarten und es zu tun jeden Tag und die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen, um ein Leben in geistlicher Disziplin zu führen, wird uns nachher sogar Spaß machen. Das klingt für viele krank, aber es macht Spaß, das Fleisch zu frustrieren. Es macht Spaß, Nein zu sagen zu den Dingen, die uns kaputt machen. Denn das sind alles Dinge, die Bibel sagt, Petrus nennt es, das sind Begierden, die streiten gegen die Seele. Ich will eine Seele haben, die im Frieden Gottes bleibt, die in der Gegenwart Gottes bleiben kann, die nicht hin und her geworfen und verwirrt und irritiert wird, sondern die beständig ist, die einen klaren Weg vor sich sieht, die nicht verwirrt ist und durcheinander ist. Und da sind Dinge, die streiten gegen meine Seele. Das Hässliche ist, diese Dinge, die da kommen, fühlen sich so schön an. Das ist das Problem. Die fühlen sich so schön an. Das ist das Problem von Versuchung. Wenn das alles Dinge wären, vor denen wir einen Horror hätten, wäre es einfach, Versuchungen zu widerstehen. Aber das Problem ist, sie kommen so zuckersüß daher. Sie erinnern uns an unsere alten Sündenerfahrungen und sie laden uns wieder ein zur alten Party. Und die alten Erinnerungen kommen wieder zurück, was wir doch für schöne Zeiten hatten mit der Sünde. Und du wirst nur versucht in den Bereichen, in denen du schon Erfahrung mit der Sünde gemacht hast. Frag mal jemanden, der nie in seinem Leben Drogen genommen hat und frag ihn, ob er schon mal Versuchung erlebt hat, Drogen zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weil der Teufel da an nichts anknüpfen kann, er kann da nichts erinnern. Aber der aus Drogen kommt, wird das kennen. Und zwar dann, wenn es ihm schlecht geht. Dann, wenn er frustriert ist. Dann, wenn alles daneben gegangen ist. Dann, wenn er sich abgelehnt gefühlt hat. Dann, wenn er unter Druck ist. Dann kommt die Versuchung. Weil das die schöne Erleichterung ist, angeblich. Aber wenn Gott uns hilft und wir diese Hilfe auch nehmen und benutzen, dann werden wir lernen, Nein zu sagen. Wir lernen zu überwinden. Und durch diese regelmäßige Zeit mit Gott, die wir einplanen, und ich sage es noch einmal, Gott hat mir gezeigt, so viele Gemeinden sind so schwach, weil ein größerer Teil der Leute keine regelmäßige Zeit mit Gott hat. Und wenn wir das tun, machen wir Bahn für Gott in der ganzen Gemeinde. Jeder Einzelne trägt dazu bei, wie stark Gott in die Gemeinde kommt. Jeder Einzelne. Und dazu sind wir aufgerufen, Bahn zu machen für Gott. Ihm Raum zu geben. So lass uns das akzeptieren. Das ist normal. Das erwartet Gott von uns. Und lass uns unsere dummen Ausreden. Wir haben keine Zeit. Wir haben so viel zu tun oder irgendwas. Lass uns das beiseite lassen. Und wenn du nie eine regelmäßige Zeit mit Gott gehabt hast, plane das ein. Und jeder von uns, und ich erkläre heute nachher noch, was du beten kannst, jeder von uns, wenn du nur einen Teil von dem benutzt, was ich dir hier heute Abend präsentiere, jeder von uns kann mit Leichtigkeit 15 Minuten beten, jeden Tag. Jeder von uns. Und lieber du nimmst dir diese 15 Minuten, planst sie ein, stehst 15 Minuten eher auf und du hast diese Zeit mit Gott jeden Tag. Und es gibt einfach keine Ausnahmen. Dein Chef auf der Arbeit, er duldet auch keine Ausnahmen. Warum soll Gott das akzeptieren? Ach, heute bin ich müde, heute brauche ich nicht zu kommen. Warum soll Gott das akzeptieren? Gott sagt, komm vor mein Angesicht, bring Opfer. Im Alten Testament ruft er die Leute und dann sagt er mehrmals, aber kommt nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht. Kommt nicht mit leeren Händen. Er hat nicht nur gesagt, kommt vor mein Angesicht, sondern sagt, hey, kommt nicht mit leeren Händen. Und es ist heute noch genauso. Wir bringen Opfer. Das Opfer des Lobes, das Opfer einfach unsere lähmenden, gleichgültigen, abweisenden, negativen Gefühle zu überwinden. Bejahe das und lerne das zu tun und tu es jeden Tag. Und bald wirst du merken, dass du mehr brauchst als eine Viertelstunde. Und du musst das erweitern auf eine halbe Stunde. Und ehe du dich versiehst, bist du bei einer Stunde. Und deine ganzen Gewohnheiten, all das, was du tust, wie du deine Freizeit verbringst, all das wird sich total verändern. Weil Gott anfängt, wenn du so ein Leben in Beständigkeit führst, Gott fängt an, sich zu offenbaren und er zieht dich mit seiner Güte. Aber es gibt immer wieder Tage, wo nichts zieht, außer die Ablenkung. Du sitzt da und es ist so zäh und es ist so schwierig und du denkst an alle möglichen Dinge, die du tun solltest. Und du denkst, hat da nicht das Telefon geklingelt? Warum klingelt denn jetzt nicht das Telefon? Warum ruft mich denn jetzt keiner an? All diese Dinge, weiß einer, wovon ich spreche? Ja. Das sind diese Dinge. Und wir lernen, unsere Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Wir lernen, nicht mehr gelebt zu werden von Gedanken, die da durchziehen, wo immer die herkommen, und von Gefühlen, die einfach irgendwie so aufsteigen, von irgendwoher. Wir lernen, nicht mehr gelebt zu werden. Wer seine Zeit in den Griff bekommt mit Gott, lernt etwas, was sich auf seinen ganzen Charakter auswirken wird. Und es gibt keine Charakterveränderung ohne ein regelmäßiges Erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Es gibt keine Charakterveränderung. Und wir bleiben Jahr für Jahr die gleichen. Und vielleicht sind wir damit einverstanden, aber ich sage dir, die Leute um uns herum nicht. Sie sehnen sich danach, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen, dass wir ein bisschen lieblicher werden, ein bisschen süßer werden, ein bisschen genießbarer. Sie sehnen sich danach, sie schicken heiße Gebete nach oben, dass der Heilige Geist einmal uns erwischen möchte und dass wir anfangen, ein Leben zu führen, wo wirkliche Charakterveränderungen passieren, wo wir Durchbrüche haben, wo es vorwärts geht. Menschen, die sich nicht verändern, sind Menschen, die nicht regelmäßig vor Gott erscheinen. Das ist so. Weil die Kraft des Heiligen Geistes ist die einzige Kraft, die unseren Charakter verändern kann. Ja? Ein starker Pastor kann dich irgendwie charismatisch dressieren. Ja? Und du lernst ein paar Verhaltensweisen, damit man nicht auffällt in der Gemeinde. Aber dein Herz kann nur Gott verändern. Nur Gott kann dein Herz verändern. Und so viele sind nur charismatisch dressiert. Aber sobald sie aus den heiligen Räumen, wenn es die überhaupt geben sollte, heraus sind, leben dieselben Wünsche, dieselben Ideen, dieselben Sehnsüchte und dieselben Gelüste in ihnen wie vorher auch. Und es ist immer wieder das Gleiche. Nur Gott kann unser Herz verändern. Und er wird das tun, wenn wir uns hingeben zu einem Leben der Jüngerschaft. Was bedeutet zur Disziplin? Ich weiß, das ist kein tolles Wort, aber das ist unser Problem. Wenn das für Gott ein wunderbares Wort ist, dann ist bei uns etwas krank und dann lass uns das ändern. Für Gott ist Disziplin ein wunderbares Wort. Sagst, wo steht das in meiner Bibel? Habe ich nie gesehen. Du, dann schlag mal in der Konkordanz unter Z nach, wie Zucht. Oh, das ist ja noch ein schreckliches Wort. Ich dachte, ich bin hier gekommen für auferbauende Botschaft. Nur die Auferbauung kommt, wenn du die bittere Pille geschluckt hast. Und wenn du diese Dinge tust, solange du von diesem Schreckgespenst der Unlust dich abhalten lässt, ist es keine gute Botschaft. Aber wenn du lernst zu überwinden, und schau mal, wie oft das Jesus sagt zu den Gemeinden, wer überwindet, dem gebe ich zu sitzen auf dem Thron. Herrschaft kommt für die, die lernen zu überwinden. Die Gegenwart Gottes zu genießen und viele, viele andere wunderbare Dinge kommen, wenn wir lernen zu überwinden. Zuallererst überwinden wir unser Fleisch. Viele reden davon, ja, wir überwinden den Teufel. Wir beginnen mit unserem Fleisch. Und wer sein Fleisch nicht überwindet, mag markige Worte ausstoßen und die anderen den Eindruck vermitteln, dass er ein Teufelsjäger wäre und einer, der Dämonen verschreckt. Aber das ist nur Fassade. Kein Teufel hat Angst vor einem Menschen, der sein eigenes Fleisch nicht besiegen kann. Das ist ein guter Satz, den schreibt mal auf. Kein Teufel hat Angst vor einem Christen, der nicht sein eigenes Fleisch besiegen kann. Der bewegt wird von Unlust und mag ich nicht und will ich jetzt nicht, keine Lust, zu schwer, zu schwierig, och nö. Von dieser Haltung geprägt zu sein, bedeutet eine Lachnummer für den Teufel zu sein. Der Teufel ist nicht beeindruckt von deinem Mitgliedsausweis der Gemeinde oder deinem Taufschein, sondern er ist beeindruckt, wenn er sieht, da kommt jemand, der weiß, sein Fleisch zu kreuzigen und er tut es auf eine regelmäßige Art und Weise. Davon ist der Teufel beeindruckt. Und Autorität kommt nicht aus Vokabeln, die wir von jemand anders abkupfern. Autorität kommt von überwunden haben. Da kommt Autorität her. Und deswegen haben wir nicht alle das gleiche Maß des Glaubens. Deswegen haben wir nicht alle das gleiche Maß von Autorität. Sondern die Autorität ist gebunden an das Maß unseres Gehorsams und unserer Hingabe, das Fleisch zu kreuzigen. Daran ist die Autorität, die Fähigkeit, die Macht Gottes in unserem Umkreis anzuwenden, die ist daran gebunden, dass wir Überwinder sind. Okay. Also, lasst uns diese Wahrheit akzeptieren. Das göttliche Leben kommt hervor, wenn wir den Tod des Fleisches akzeptieren. Göttliches Leben kommt hervor, wenn wir den Tod des Fleisches nicht nur akzeptieren, sondern herbeiführen. Tötet die Werke. Römer 8 sagt, wenn wir die Werke des Leibes töten, werden wir leben. Ich glaube, es ist Vers 13 oder so. Ja. Und Kolosser 3 noch einmal, wir töten diese Dinge. Okay? Was auch sehr, sehr helfen kann, wenn wir lernen, uns zu motivieren, einfach durch biblische Wahrheiten. Ja, wir sind immer noch bei der Vorbereitung, wir sind gar nicht beim Gebet, sondern wir bahnen erstmal den Weg dahin überhaupt. Ja, gestern hatte ich schon Hebräer 11, Vers 6. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Lerne dich zu motivieren. Hey, du überwindest dich nicht umsonst, sondern da kommt Lohn. Und der größte Lohn ist Gott selbst, die Gegenwart Gottes. Er selbst, der sich schenkt, der sich offenbart, der dich befähigt, seine Liebe, seinen Frieden, seine Geborgenheit zu genießen. Das ist der größte Lohn. Es gibt viele andere Belohnungen, aber das ist das Größte. So, wir motivieren uns mit solchen Wahrheiten. Ja. Psalm 16, Vers 11. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Das sind herrliche Dinge da. Da kommen wir in die Atmosphäre des Himmels und das ist köstlich für unsere Seele. Ja. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Ihr alle kennt diesen Vers. Es ist fast eine Floskel geworden, aber es ist immer noch eine starke Wahrheit. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und es heißt dort, es ist unsere Schutzburg. Es ist eine Bergfeste. Eine Bergfeste, die wir uns hineinfliehen können und bergen können. Und dort haben wir Geborgenheit, die Freude am Herrn. Ich denke, es ist Nehemia 8, Vers 10, ja, kann das sein? Wer ist für 10? Okay, gut. Wir glauben dir. Psalm 36 ist ein Strom von Wonnen, der da fließt und Gott tränkt uns mit diesem Strom von Wonnen. Und ich sage dir, wenn du diese himmlischen Süßigkeiten einmal geschmeckt hast, dann weißt du, wie billig, wie abgeschmackt, wie primitiv, wie verlogen die schönsten Angebote sind der Welt, die uns zur Sünde verführen wollen. Du hast das Original geschmeckt und du willst mehr davon. Da ist ein Strom von Wonne, von tiefen Begegnungen, wo die tiefsten Dinge unseres Herzens berührt und erfüllt werden. So viele Male finden wir diesen Ausdruck, dass es möglich ist, so mit Gott zu leben, dass man Lust hat am Herrn, dass Gott unsere Lust wird. Und das heißt, wir können uns von all den anderen Dingen, die auch Lust geben wollen, aber die uns krank machen oder die uns dick machen oder die uns abhängig machen, wir können uns von diesen verabschieden, weil Gott das Original ist ohne Nebenwirkungen. Herrn genießen. So, das sind diese Dinge, die das Wort Gottes uns beschreibt. Warum sind diese Beschreibungen da? Um zu sagen, hey, es lohnt sich. Da wartet etwas auf dich. Es ist nicht, du plackst dich ab und du schuftest und du überwindest dein Fleisch und Gott ist im Himmel beschäftigt mit irgendwas und der kriegt es nicht einmal mit. Das ist nicht der Fall. Sondern ich glaube, da sind die Engel, sagen, hey, mach es heute Morgen, geh durch. Es wird gut sein. Wir haben Gutes für dich vorbereitet. Das lohnt sich. Okay. So, wir treffen diese Entscheidung und wir motivieren uns. Herr, ich werde dich suchen und du wirst mich belohnen. Ja. Und wir haben ein wachsames Auge auf unseren Lebensstil. Ja. Und ich sage dir, die Tage, und es gibt solche Tage, ich kenne sie auch und wir alle kennen sie, wo es so schwer scheint zu beten. Dann gibt es andere Tage, da ist es so leicht. Ja. Aber an den Tagen durchzuhalten, wo es so schwer ist, bringt geistlich dich weiter und bringt mehr als an den Tagen, wo du auf Adlersflügeln einfach nur so dahin segelst. Ja, diese schweren Tage, die haben ihre Bedeutung, die haben ihren Sinn. Ja. Weil da, wie ein Baum, wo der Grundwasserspiegel sich senkt, was tut der Baum? Der geht mit seinen Wurzeln hinterher. Er erweitert sein Wurzelwerk, er geht tiefer und sucht wieder die Grundwasseradern. Ja. Und diese Tage, wo es so scheint, als wenn alles aus Beton ist und nichts passiert und wo ist überhaupt Gott? Diese Tage sind Tage des Trainings und die sind nützlich und die sind wichtig. Wir müssen diese Tage nicht lieben, das ist nicht verlangt von uns. Wir müssen nicht darum beten, Herr, gib mir mehr von diesen schrecklichen Tagen. All das ist nicht nötig. Das ist nicht gnädig. Das wäre schon schwierig, wenn Gott sagt, lieb das auch und sei begeistert und wünsch dir davon noch ein Dutzend. Ja? Nein, alles, was sie tun sollen, zu sagen, heute ist wieder einer dieser Tage und ich werde durchgehen. Ich werde Gott trotzdem preisen. Ich werde ihn erheben, weil er es wert ist. Es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Es geht darum, wer er ist und was er gesagt hat, was ich tun soll. Kommt vor mein Angesicht. Jesus sagt, der Vater sucht Anbeter. Er sucht Anbeter. Es hat Bedeutung. Es hat einen Wert, dass ich Gott lobe. Es ist eine Lüge des Feindes, dass niemand dich beachtet. Es ist eine Lüge des Feindes, dass das Gott nicht beeindruckt. Vielleicht sind da ein paar Engel, du quälst dich ab und das ist so einer der harten Tage und du singst das kleine Halleluja, ja, weil so die richtige, schwungvolle Begeisterung fehlt. Vielleicht sind da ein paar Engel und gucken herab und sagen, puh, das soll Lobpreis sein. Du musst mal gucken hier oben, wie hier die Post abgeht. Aber ich sage dir, da kommt dein Jesus und sagt, Freunde, haltet euren Mund. Ich war da unten. Ich war da. Ich weiß, dass es da Tage gibt, wo der Druck so stark ist, du denkst, da kommt dir wie Blut aus deinen Poren heraus. Und dass da mein kleiner Freund mich preist mit dieser brüchigen Stimme, ohne das große Halleluja, das ist mehr wert als all die Engelschöre, die keine Versuchung, die keinen Druck, die keine satanischen Horden hinter sich her spüren und kennen und die immer nur das große Halleluja singen. Jesus wird das akzeptieren und wird sich freuen und er wird dir Recht verschaffen und wird den Engeln sagen, Freunde, geht an eure Arbeit, haltet eure Klappe, ihr wisst nicht, was da unten los ist, ich war da. Er wird sich zu dir stellen. Und du darfst ihm sagen, Jesus, heute ist einer von diesen schrecklichen Tagen, wo ich alles möchte, von meinem Gefühl her, außer dich zu preisen. Aber ich habe mich festgelegt, ich gehe nicht nach Gefühl und ich preise dich. Du bist es wert. Du bist herrlich auch heute. Und da tust du deinen kleinen Dienst vor Gott. Und du rührst das Herz Gottes an. Weil du Opfer bringst. Und niemand bringt Opfer in diesen Bereichen, die Gott nicht mächtig ehren und segnen würde. Niemand. Und denk das an. Du bist nicht alleine. Das ist nicht vergessen. Das ist nicht übersehen. Das ist nicht irgendwie unwichtig. Wenn du dich durchkämpfst, es ist wichtig. Und es wird sich auswirken auf dein Leben. Denk daran. Motiviere dich. Erlaube niemals diese Lügen, dass das so wertlos ist, dass du genauso gut aufhören könntest. Erlaube niemals, dass diese Lügen dich bestimmen. Sondern sag, ich tue es, weil ich Gott liebe. Und Gott, an diesem schweren Tag, ich gebe dir einen Beweis, dass du für mich die Nummer eins bist. So baust du eine Beziehung zu Gott. So kommst du ihm näher. So erlaubt Gott mehr einfach, dass du mehr von ihm erlebst und genießt. Lass dich nicht irritieren. Leg dich fest, motiviere dich und geh durch. Okay, gut. Uiuiui. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, was sollen wir denn jetzt beten? Wir haben das geklärt. Wir werden jeden Tag beten. Wir werden überwinden. Wir lassen uns nicht lähmen und zurückhalten. Wir werden das tun. Aber jetzt sind wir da. Wir, unsere Bibel und die Zimmerdecke. Dort. Nicht zu fühlen, nicht zu sehen, nicht zu schmecken, weit und breit. Nur wir und die Zimmerdecke. Ja, was tun wir jetzt? Was sollen wir jetzt beten? Jesus sagt, was wir beten können. Das ist eine gute Vorlage. Ja, was wir tun. Und lasst uns mich mit dieser Sache anfangen in Hosea. Ich habe leider die Schriftstelle nicht, aber ihr könnt das zu Hause nachschlagen. Kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Kehrt um zum Herrn und bringt Worte mit. Finde Worte, die gut sind, in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und bring du Worte. Eins dieser wunderbaren Worte, die du finden kannst, ist Matthäus 6, wo Jesus lehrt das, was wir das Vaterunser nennen. Er sagt, so sollt ihr beten. Und wenn du nur das nimmst und betest und verstehst, wie man das tut, wirst du Mühe haben, das in deine Viertelstunde zu packen. Wenn du nur das tust, und das ist nur ein Vorschlag von vielen, vielen anderen, die du findest in der Bibel, Worte, die du mitbringen kannst in die Gegenwart Gottes. Das ist ja nicht ein Gedicht, das wir da runterleiern mit Desinteresse und mit Gleichgültigkeit, sondern es sind die Themen, es sind die einzelnen Abschnitte einfach dessen, was unser Gebet beinhalten kann. Ja? Wir fangen an, unser Vater. Und dann denk daran. Denk an all das Wunderbare, was Jesus gesagt hat. Was das bedeutet, dass er dein Vater ist. Er hat dich lieb, bedingungslos. Er ist für dich. Glaube nicht dem Feind, der sagt, ja, wenn du vor Gott erscheinst, kriegt Gott eine Krise. Glaub das nicht. Der Vater freut sich. Der Vater freut sich, wenn du kommst. Du sagst, ja, aber guck mal, was ich für einer bin, was ich alles gemacht habe. Ich habe nicht gesagt, der Vater freut sich über alles, was du tust. Der Vater freut sich über dich. Und das ist wichtiger als die Dinge, die wir verbockt haben. Und viele blockieren sich selber in Unglauben gegenüber Gott und sie mögen nicht glauben und zulangen die Liebe Gottes, weil sie auf all das schauen, was sie verkehrt gemacht haben und was noch nicht in Ordnung ist an ihnen. Aber Gott ist der Vater. Und er streckt die Arme aus und sagt, komm, ich hab dich lieb und ich will dir meine Liebe zeigen. Ja, aber ich bin so schmutzig, ich hab dich trotzdem lieb. Denk doch an das, was Jesus gebracht hat, über das, was wir nennen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was ich glaube, was ganz anderes ist, das Gleichnis vom Vater. Und da ist dieser Sohn, der kommt von den Schweinen. Und er kommt zurück zum Vater. Und du kannst, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie der gestunken hat. Der hat gewohnt bei den Schweinen. Ich war in meinem Urlaub in einem Schweinestall. Also zu Besuch. Wir wohnten in einem Ferienhaus. Aber nebenan war ein Bauer, der hatte eine Schweinefarm. Und er hat uns eingeladen und sagt, komm, schau mal unsere Schweine an. Und dann gingen wir vielleicht eine halbe Stunde durch riesige Ställe und haben Tausende von Schweinen in aller Größe gesehen. Wir haben sie überhaupt nicht angefasst. Wir sind nur durch die Ställe gegangen. Meine Kinder und ich. Und als wir zurückkamen, wir kamen in das Ferienhaus. Meine Frau ist bald umgefallen und gesagt, sofort alle Mann unter die Dusche. Kleider wechseln unter die Dusche. Wir haben gestunken wie ein Schweinestall. Wir haben nicht mit denen gewohnt, wir haben nicht mit denen gegessen, wir haben nicht da im Stroh gelegen, gar nichts. Wir sind nur durchgegangen. Und der verlorene Sohn, der hat gewohnt bei den Schweinen. Was meinst du, wie der gestunken hat? Und was tut der Vater? Er nimmt ihn in die Arme. Hat nicht gesagt schon, geh bitte und trittst zu, ich halte dich aus. Und wenn du geduscht hast und einparfümiert bist, dann komm her, dann nehme ich dich in den Arm. Nein, der Vater hat sich überwunden. Das war bestimmt auch nicht einfach für ihn. Aber seine Liebe war größer. Und er hat gesagt, das ist mein Sohn, der war tot. Und jetzt kommt er zu mir zurück. Und er nahm ihn in den Arm. Hat ihn umarmt. Lass dich niemals vom Teufel belügen. Ja, was du gemacht hast, du kannst doch nicht erwarten, dass Gott sich jetzt freut über dich. Doch, er freut sich. Und er sagt, komm, komm. Lass dich in den Arm nehmen. Komm zu mir. Da ist ein Lächeln auf seinem Gesicht. Viele, wenn sie an den Vater denken, sie sehen die Sorgenfalten auf seiner Stirn. Oh, Henkel kommt. Und sie denken, Gott kriegt eine Krise. Nein, Gott ist entzückt. Er ist entzückt über dich. Das ist nicht einfach zu glauben, aber das Wort Gottes wird uns helfen. Wir füllen unser Denken, wir füllen unser Inneres mit dem Wort und wir werden glauben. Da sind wunderbare Dinge beschrieben. Er ist über uns. Er jubelt über uns und er schweigt in seiner Liebe. Er umarmt uns und er genießt uns und er schweigt in seiner Liebe. Das ist Gott, so ist Gott. Und der Teufel möchte uns ein falsches Bild über Gott geben. Und wenn du das betest, mein Vater, und dann denkst du an all seine Fürsorge, an all seine Treue, an all seinen Schutz, an all die Geborgenheit, die du bei ihm haben kannst, ja, all die wunderbaren Dinge, die Jesus gesagt hat. Der Vater weiß alles, hat sich um alles Sorgen gemacht, er hat mein ganzes Leben durchgestylt, hat alles geplant, hat an alles gedacht, hat für alles Vorsorge getroffen, aber er liebt es so, sich mit mir zu beschäftigen, aber mein Plan ist, sein Plan für mein Leben ist schon fertig, es fällt ihm nichts mehr ein, was er mit mir tun kann, dann zählt er meine Haare, weil er liebt es so, sich mit mir zu beschäftigen. Ich meine, was für einen Sinn macht es, die Haare zu zählen? Was hat er davon, wenn er weiß, wie viele Haare ich habe? Das geht überhaupt nicht darum, um eine mathematische Zahl zu haben. Es geht darum, er liebt es einfach so, sich mit dir zu beschäftigen. Und weil alles schon geklärt ist, sagt er, komm, wir zählen mal die Haare. Ja? Das ist der Vater. Er liebt es, sich mit dir zu beschäftigen. Und der Heilige Geist möchte so sehr all diese Worte nehmen und lebendig machen, dass das in uns eine Erfahrung wird. Oh, so ist der Vater. Ja, wenn er so ist, dann komme ich. Der Teufel verkleidet sich und er schlägt uns und er klagt uns an und dann sagt er, so ist Gott. Und dann sind wir frustriert, weil wir so einen Gott nicht haben wollen. Den hatten wir ja schon früher. So ein Knechter, so ein Schinder, so ein Staatsanwalt, so ein Polizisten, der auf all die Fehler schaut und hofft, dass wir noch einen machen, damit er uns wieder einen rüberbraten kann. So ist nicht Gott. Das ist nicht der Vater, das ist die Lüge. Und der Vater ist so zu dir und zu mir, wie in diesem Buch beschrieben ist und kein bisschen anders. Und meinetwegen kommst du sogar von den Schweinen und trotzdem sagt er, komm, mein lieber Sohn, komm. So fast kannst du Schlimmeres gemacht haben. Er wird immer sagen, komm, lass dich niemals abhalten. Also wenn du schnell durchgehst, du brauchst mindestens 10 Minuten, um das zu beten, mein Vater. Mindestens. Dann hast du nur noch 5 Minuten. Stell dir mal vor, du kommst schon unter Stress. Hättest du nie gedacht, dass du da noch mit deiner stillen Zeit unter Stress kommst. Du kannst auch noch länger den Vater beten. Da gibt es so viele Schriftstellen. Und du liest ihm das vor. Kommt zum Herrn, bringt Worte mit. Lies ihm das Wort vor. Das kommt dir am Anfang idiotisch vor, weil er hat das ja geschrieben. Ja? Und du sagst, ja, warum soll ich ihm sagen, was da drin steht? Das weiß er doch selber. Ja? Aber das ist ein wesentliches Element des Gebetes, dass du Gott sein Wort vorlegst. Psalm 119, das ganze Ding ist voll davon. Ich, Gott, ich komme zu dir. Ich rede vor dir, was du mir geboten hast zu tun. Das ist doch Wahnsinn. Versuch das mal zu tun. Geh mal vor Gott und zähl du mal Gott auf, was er dir alles geboten hat, was du tun sollst. Du sollst sanftmütig sein, du sollst dich unterordnen unter die anderen, den anderen höher achten als dich selbst, alle Zeit fröhlich sein und all diese Dinge, die du tun sollst. Und in dir steht das religiöse Ding auf und sagt, was langweilst du hier Gott und erzählst du ihm, was du tun sollst. Tu die Sachen. Aber David macht das. Er ist vor Gott und er sagt, ich erzähle dir all die Dinge, die du mir geboten hast zu tun. Was ist der Sinn von so etwas? Du erkennst, wenn du Gott sagst, was er dir geboten hat, du erkennst, wie sinnvoll seine Ordnungen sind. Und dein Herz wird verändert und du sagst, Gott, deine Ordnungen sind wunderbar. Deine Gesetze, deine Gebote sind gerecht. Es ist gut, dass du mir gebietest, ich soll demütig sein, ich soll ehrlich sein, ich soll sanftmütig sein, ich soll rein leben, ich soll dies, ist das, ich soll dienen. Das ist gut, das ist gesund, das ist hilfreich, das ist ein Segen für mich und für die anderen. Was Besseres konnte mir nicht gefallen. Wir sind so lange in Widerstand gegen Gehorsam, bis wir kapieren von Herzen, wie gesund und heilbringend die Ordnung Gottes ist. Und das siehst du im Psalm 119. Ich lobe dich für deine Ordnungen. Ich lechze nach deinen Geboten. Solange du ein negatives Bild von Gehorsam hast und denkst, je weniger ich davon habe, umso glücklicher bin ich, kannst du einem Menschen, der das betet, Herr, ich lechze nach deinen Geboten, den kannst du gar nicht verstehen. Du denkst, der muss irgendwie krank sein. Irgendwie so ein bisschen masochistisch angehaucht oder so etwas. Ja, der lechzt nach den Geboten, das ist doch nicht normal. Ja, aber die Gebote Gottes sind so heilsam, sind so gesund. Das ist der beste Lebensstil, der dir passieren kann. Es gibt keine gesündere, bessere, harmonischere, mehr Frieden bringende, mehr Erfüllung bringende Lebensweise als die Gebote Gottes. Das einzige Problem ist, dass am Anfang unser Herz noch nicht überzeugt ist und es ist voller Misstrauen gegen Gott. Voller Misstrauen. Und wir haben irgendwo die Idee, dass wir, wenn wir nur losgelassen sind und wenn niemand uns beobachten würde und wenn es keine Konsequenzen geben würde, wir würden da draußen ein Leben finden, was viel besser ist als das, was Gott uns in seiner Bibel beschreibt. Voller Misstrauen ist unser Herz gegen Gott. Aber durch das Wort Gottes und den Dienst des Heiligen Geistes wird unser Herz umgeformt. Und unser Herz kommt in eine tiefe Übereinstimmung. Und überleg einmal, welches Problem werden wir haben mit Gehorsam, wenn wir das, was er gebietet, lieben? Welches Problem werden wir haben? Ja. Du fühlst dich nicht im Gefängnis, du fühlst dich nicht eingeengt, du fühlst dich nicht geknechtet. Ja, stell dir vor, ja, ich weiß nicht, wer von euch Nichtraucher ist, du kommst in einen Flughafen oder Bahnhof und an der Tür steht ein Schild, Rauchen verboten. Ja, wie geht der Nichtraucher durch diese Tür, wenn er das überhaupt wahrnimmt, dieses Schild? Nehmen wir an, er würde das wahrnehmen. Er sagt, stark, finde ich in Ordnung, super, hier fühle ich mich wohl. Völlig entspannt, der geht da nicht in der Krise rein und sagt, wie lange muss ich in diesem Gebäude sein, hier darf man nicht rauchen, wie schrecklich, wie werde ich das aushalten, gibt es nicht doch irgendwo eine Raucherecke, wo man dürfte. Der Nichtraucher ist total entspannt und sagt, das ist hier mein Ort, hier ist meine Luft, hier fühle ich mich zu Hause. Er hat kein Problem, er muss nicht überwinden. Er sagt, hier ist es mal endlich normal. Draußen dieses ganze Gestank, aber hier sind sie schon vernünftig. Hier ist meinesgleichen. Aber der Raucher, wie geht der da rein? Oh, wie lange muss ich hier sein? Werde ich das aushalten? Guck dir mal die Raucher an, wenn die auf einem Nichtraucherflug sind. Ihre letzte Hoffnung ist das Klo. Und geh mal auf Toilette auf einem Nichtraucherflug. Besonders in Russland oder so. Da sind sie noch dreister, da qualmen sie einfach mitten so in der Kabine. Wenn wir lieben, was Gott liebt, wo ist unser Problem mit Gehorsam? Gehorsam ist für uns wie Atmen. Das ist unsere Luft, das ist unser Leben, das ist normal, alles andere ist krank. Komm zum Herrn, bringe Worte mit. Du bringst seine Worte. Geheiligt werde dein Name. Gott, ich habe das Vorrecht, für dich so zu leben, dass du geehrt wirst und das andere sehen. Er vertraut Gott. Wir bringen Ehre für Gott. Geheiligt werde dein Name. Ja, wir beten das. Wir haben das Vorrecht, dem Teufel und den Dämonen, die uns zuschauen, zu demonstrieren, Gott ist gut und man kann ihm mit Freude dienen. Und du frustrierst sie und sie werden erinnert, dass sie das einmal gehabt haben. Sie werden erinnert daran, dass sie das einmal gehabt haben. Die Gegenwart Gottes, Gott mit Freuden zu dienen. Und auf ihrem Territorium beweist du, sogar hier auf dieser Erde, wo der Teufel immer noch regiert, kann man Gott wohlgefällig leben. Hey, motiviere dich damit, Paulus sagt, denk daran, wir sind ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis. Die schauen auf dich, frustriere sie und demonstriere die Kraft der Auferstehung. Man kann hier Gott wohlgefällig leben. Es ist möglich. Es ist möglich. Dein Reich komme. Wenn du die richtige Bibel hast, mit der du in den Himmel kommst, dann liest du in der Fußnote da unten, das Reich, andere Übersetzung, die Königsherrschaft. Die Königsherrschaft Gottes soll kommen. Also ihr habt es verpasst, aber das war ein blöder Witz. Meine Frau hat es mir immer gesagt, ich soll meine Witze kennzeichnen. Die sind so idiotisch, die kriegt keiner mit, die muss man markieren. Also du kommst überhaupt mit keiner Bibel in den Himmel, du kommst nur mit dem Blut Jesu in den Himmel. Ja, also. Aber wenn du die richtige Bibel liest, dann siehst du die Fußnote, die Königsherrschaft trotzdem. Okay. Es geht um die Herrschaft Gottes. Er ist König. Sein Wille ist das Allerhöchste. Und du hast das Vorrecht, nicht mehr nach der Pfeife des Teufels zu tanzen, wo du dich nur mit kaputt gemacht hast, sondern du hast jetzt das Vorrecht, nach dem Willen Gottes zu leben. Und du sehnst dich danach, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das bedeutet, Gott, zeig mir noch mehr, was es bedeutet, dir zu dienen. Zeig mir noch mehr, was es heißt, für deine Ehre zu leben. Zeig du mir, sind da noch Bereiche in meinem Leben, die nicht mit dir in Übereinstimmung sind? Zeig du mir. Welche Sachen kann ich noch aufgeben? Was kann ich noch loslassen? Manche Leute wollen herausfinden, wie weit können sie in die Dinge der Welt zurückgehen und trotzdem ihr Heil behalten. Diese Frage habe ich nie verstanden. Das ist überhaupt nicht meine Frage. Meine Frage ist, wie kann ich noch mehr in das Zentrum des Willens Gottes gehen? Wie kann ich noch mehr den Plunder dieser Welt hinter mir lassen? All diese Täuschungen, all diese Lügen, all diese falschen Versprechungen, all dieses Kleingedruckte, all diesen Quatsch. Wie kann ich das noch mehr hinter mir lassen? Und wie kann ich noch mehr hineinkommen in den Willen Gottes? Das ist meine Frage. Und wenn wir das fragen, dann fängt Gott an zu zeigen. Dann zeigt er uns Dinge, die wir bis jetzt nicht gesehen haben, über uns. Ja, und wir möchten dann solche Dinge beten wie lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Psalm 19. Oder ich glaube, es ist Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten auf deinen heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Der einzige Weg in die Gegenwart Gottes ist durch Heiligung. Es gibt keinen anderen Weg. Und Heiligung bedeutet, mehr und mehr in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommen. So, das sind Dinge, die können wir beten. Du, wenn du das betest, du kommst mit deiner 15 Minuten überhaupt nicht hin. Keine Chance. Dann gibt es noch diesen ganzen Bereich, komm in die Gegenwart Gottes mit Dankbarkeit. Das sind Dinge, die hat Gott getan in deinem Leben. Danke ihm dafür. Du kannst es auch wiederholt tun, für denselben Segen ihm nochmal danken. Gott hat Dinge in meinem Leben getan, dafür habe ich ihm viele, 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 viele Male gedankt. Und tue es immer wieder. Ja. Nur weil wir für etwas uns bedankt haben, ja, ist die Sache nicht abgehakt. Wir können am nächsten Tag wieder dafür danken. Und sollte der Fall eintreten, dass wir wirklich nicht mehr wissen, was wir beten sollen, da haben wir noch den wunderbaren Heiligen Geist und wir können in Sprachen beten. Und nehmen wir an, du hast alles vergessen, was du beten sollst, dann betest du 15 Minuten in Sprachen. Und es ist der Heilige Geist, der deinen Geist belebt und der durch dich strömt. Und lerne, was ich viel zu spät gelernt habe. Jahrelang habe ich in Sprachen gebetet, aber ich habe nicht den Segen davon gehabt, den Paulus beschreibt, dass wir aufgebaut werden, dass wir gestärkt werden, erfrischt werden, weil ich nicht in Sprachen gebetet habe, so wie Paulus sagt, dass man in Sprachen beten soll. Er sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann ist mein Verstand ohne Frucht, der darf sich mal ausruhen. Aber ich habe in Sprachen gebetet und nebenbei meine To-Do-Listen gecheckt. Verstehst du? Und an all das gedacht, was ich noch zu tun habe und was ich machen möchte und dies und das und jenes. Lerne, so dich zu konzentrieren auf die Gegenwart Gottes, auf diesen Strom des Lebens, auf diesen Heiligen Geist, der da in diesem Moment deinen Geist inspiriert. Lerne darauf, dich zu richten mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Ich nenne das Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Ich bete in Sprachen und sage, wunderbarer Heiliger Geist, das bist jetzt du, der meinen Geist inspiriert und diese Sprache mir schenkt. Apostel 2, Vers 4, sie wurden voll des Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist gab. Er gibt, er schenkt. Er schenkt und ich empfange. Ich bedanke mich dafür. Ich bin in einer dankbaren Haltung und sage, das ist der Heilige Geist, der meinen Geist belebt. Und ich bete, und wenn ich in Sprachen bete, es ist mein Geist. Mein Geist betet. Als der Heilige Geist mir die Augen geöffnet hat über diesen Vers, ja, 1. Korinther 14, 14, wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Das war wie eine neue Tür, die aufgetan war. Auf einmal sah ich, da geht es hinein in den Bereich des Übernatürlichen. Da geht es hinein in den Bereich des Geistes. Klar, ich habe das als Neubekehrter gelesen, da gab es nichts anderes. Watch me nie, Geist, Seele, Leib, habe ich gelesen und ich habe gewusst, ich habe einen Geist. Aber das war nur Theorie. So wie Anatomie, ja. Da kannst du ein Anatomiebuch studieren und dann findest du heraus, du hast einen Blinddarm. Aber du weißt nicht genau, wo der sitzt. Du weißt nicht, was man damit tut, wofür man den braucht überhaupt und wie der sich äußert und was der macht. Ja? Und so ging mir das mit Geist. Ich wusste irgendwie theoretisch im Kopf, ich habe einen Geist. Aber wofür? Was macht er überhaupt und was bedeutet das? Und dann kam die Offenbarung. Dann hat der Heilige Geist mir das Licht angeknipst. Und er tut das immer gerne, wenn wir sagen, ich bin ganz dumm, bitte belehre du mich. Du bist der Autor von diesem Buch, ich verstehe hier wirklich nicht viel. Zeig du mir. Und dann lehrt er. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und da habe ich verstanden. Da ist mein Geist. Jetzt weiß ich, wofür ich ihn habe. Jetzt weiß ich, was er macht. Mit ihm kommuniziere ich zum allerersten Mal. Spreche ich Worte. Ich spreche eine Sprache, die nicht befleckt und beschmutzt ist von den bösen Dingen dieser Welt. Da kommt etwas aus meinem Mund, was direkt vom Himmel kommt. Und ich lasse es hineinfließen in die Bereiche meines Lebens. Und das ist der Strom des Lebens, der fließt durch mich hindurch und fließt in die Bereiche meines Lebens. Das ist der Strom von Ezekiel. Der Strom, der aus dem Tempel fließt. aus dem Heiligtum. Und je länger er fließt, umso breiter wird er. Darum sagt Paulus, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Sprachenreden ist so wichtig. Und je länger es fließt, umso stärker und mächtiger wird es. Und das heißt, wo immer der Strom hinkommt, wird alles lebendig. Es ist der Geist, der lebendig macht. Und er fließt durch dich in tote Bereiche. Vielleicht ist dein Arbeitsbereich ziemlich tot. Vielleicht ist deine Ehe irgendwie am Dahindümpeln. Oder andere Bereiche deines Lebens. Lass den Heiligen Geist als Leben hineinfließen in diese Bereiche. Stell dich Gott zur Verfügung. Schau Gott an. Halte Händchen mit dem Heiligen Geist. Danke ihm dafür, dass er dich gebraucht. Lass diesen Strom des Geistes so durch dich fließen, dass dein Verstand mal Pause hat. Er sehnt sich so danach. Er ist so müde, sich Lösungen auszudenken, für die er sowieso keine Lösung hat. Er ist so dankbar, wenn du ihn mal in die Kur schickst. So dankbar, dass er mal echt ausruhen darf. Ja. Und du lässt den Geist des Lebens strömen durch dich. Und noch etwas ist wichtig. Ja? Wenn du in Sprachen betest, denke daran, du sprichst zu Gott. Denke daran, das ist eine Sprache der Liebe und du sprichst zu ihm. Und da ist Dankbarkeit, da ist Bewunderung. Kultiviere Bewunderung, kultiviere Faszination von Gott, kultiviere Dankbarkeit, kultiviere diese Dinge, arbeite daran. Lass nicht zu, dass der Garten deines Herzens zugemüllt und zugewuchert wird von allen möglichen Dornen und Disteln und Brennnesseln. Kultiviere das, kultiviere ein Herz der Dankbarkeit, der Ehrerbietung, der Ehrfurcht, der Bewunderung Gottes. Ich sage dir, die Schlacht in den kommenden Tagen ist die Schlacht um die Herzen. Wovon sind wir fasziniert? Was bewundern wir? Das ist die Schlacht, um die es geht. Lerne, Gott zu bewundern. Nimm dieses ganze Ding, das ich jetzt nicht entfalten kann, aber die Bibel ist voll davon, dass wir sehen, was man nicht sehen kann. Wir sehen das Unsichtbare. Und wir schauen Gott an. David sagt, ich werde gesättigt von seinem Bild. Jesaja sagt, wenn wir durch einen Prozess der Heiligung gehen und wir lernen, unsere Augen wegzutun von den bösen Dingen, da ist eine Lust, Böses anzuschauen. Töte das in dir, oder sonst wird diese Lust dich, dein geistiges Leben, töten. Da ist eine Lust, Sünde anzuschauen. In jedem von uns, das ist ein wesentlicher Teil des Fleisches. Bring das um und du wirst leben. Und wenn du es nicht umbringst, es wird dich umbringen. Aber wenn wir da durchgehen, durch diesen Prozess der Reinigung und diese Lust, Böses anzuschauen, Ekliges zu hören und über unreine Dinge nachzudenken, wenn wir diesen Dingen absterben, klärt sich etwas. Und die Schrift sagt, du wirst den König sehen in seiner Schönheit. Da kommen wir in eine Dimension des Geistes, wo wir Gott wahrnehmen, wo wir ihn bewundern, wo wir ihn anbeten, wo wir uns ihm hingeben, wo wir seine Gegenwart genießen. Das ist es, wohin uns Gott führen möchte. Und es beginnt damit, dass wir sagen, jeden Tag suche ich den Herrn. Und er wird uns mächtig belohnen. Da gibt es so viel mehr, aber finde das selber heraus, was du beten kannst. Komm zum Herrn zurück und bring Worte mit und bring Gott seine eigenen Worte. Und du wirst ein Freund Gottes werden. Einer, der seine Gegenwart findet und genießen kann. Und du schaust ihn an und du wirst verändert in sein Bild. Mehr und mehr und mehr. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir nicht motiviert sind von den Lügen des Fleisches, die sagen, oh, zu schwierig, zu anstrengend, nichts für mich. Wir wollen den Lohn, wir wollen dich, wir wollen dir gefallen, wir wollen Teufel demütigen und wir wollen dich erheben und wir wollen beweisen, es gibt kein schöneres Leben, kein gesünderes Leben als vor dir und mit dir und in dir. Vater, nimm diese Worte, versiegel das in uns, motiviere uns und mach uns zu solchen, die der Erkenntnis Gottes nachjagen und die in eine heilige Priesterschaft eintreten und die dich ehren. Jeden Tag, jeden Tag. Und schaff du dir ein solches Volk in unserem Land und gebrauche auch uns. Und nimm uns hinein, das zu tun und dann hilf uns, andere hineinzurufen. Und den Lügen nicht zu glauben, sondern der Wahrheit zu folgen. sich selbst zu verleugnen, in den Tod zu gehen, damit wir leben können. Wir danken dir für deine Güte, für deine Freundlichkeit. Und du, Heiliger Geist, wirst uns helfen, zu überwindern zu werden und nicht mehr dominiert zu sein vom Fleisch. Und wir danken dir, Halleluja, dass du so treu dich um uns bemühst. Und wir ergreifen deine Hand und sagen, Heiliger Geist, wir gehen in diese heilige Disziplin hinein und du wirst uns helfen. Amen. Amen, Amen, Amen. Auch ist gar nicht so spät geworden.